Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin moin.
Und wir sind heute aus gutem Grunde verstärkt. Wir sind zu dritt hier heute mit dabei. Unser Kollege, KN-Redakteur Jan-Philipp Wodke, grüße dich.
Moin.
Schön, dass du da bist. Denn wir kommen ja aus der Länderspielpause. Das heißt, Holstein hat in der Bundesliga oder die ganze gesamte Bundesliga hat pausiert. Es gab auch kein Testspiel, weil Marcel Rapp ja sagte, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass keiner so richtig Spielpraxis braucht und es eher um Belastungssteuerung geht und so weiter. Daher kein Testspiel. Aber woanders wurde natürlich gespielt. Unter anderem in der Regionalliga, wo Holstein 2 unterwegs ist und jetzt nach der Niederlage beim Bremer SV überholt worden ist von Eintracht Norderstedt, die vorher die rote Laterne inne hatten. Und Holstein 2 ist nun letzter in der Regionalliga. Jan-Philipp kennt sich aus mit der Reserve der Störche und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie dieser Sturz gekommen ist. Denn die U23, das hatte ja Carsten Wehlmann noch vor der Saison nochmal betont, sollte ja sehr wichtig sein als Unterbau für die Profimannschaft in der Bundesliga. Nun ist ein bisschen prekär da. Wie siehst du die Lage aktuell?
Ja, nach 19 Spieltagen kann man auf jeden Fall nicht mehr von einer Momentaufnahme sprechen. 17 Punkte sind eindeutig zu wenig. Das wird nicht reichen, gerade wenn man den Blick auf die dritte Liga lenkt. Sollten da Osnabrück und auch Hannover 96 absteigen, wird es 5 Absteiger geben. Da ist der Weg zum rettenden Ufer womöglich schon vorhanden.
Das ist ein Punkt aus den letzten 6 Spielen, die aktuelle Serie, also seit dem 3:0 in Todesfelde. Der Aufsteiger aus dem Kreis Segeberg, der jetzt einen Punkt, glaube ich, vor Holstein rangiert auf dem vorletzten Platz. Woran liegt das? Ist die Qualität im Kader im Moment nicht vorhanden? Wie sieht das da aus?
Na, der Kader ist insgesamt relativ dünn aufgestellt, muss man einfach sagen. Die Transfers kamen teilweise viel zu spät, also kurz vor Transferschluss. Mit Tim Sietschlag und Janis Voss haben sicherlich Eckpfeiler des letztjährigen Kaders Holstein verlassen und wurden nicht adäquat ersetzt. Sprich, die Struktur und Hierarchie in der Mannschaft wurde nach einem personellen Umbruch mit 15 Abgängen im Sommer komplett neu aufgewiegelt. Und als sich dann auch Finn Wellmann, der eigentlich als Führungsspieler vorgesehen war, verletzte, war eigentlich ein junger Haufen ohne hierarchische Gliederung am Anfang der Saison auf dem Platz. Und das macht sich bemerkbar, dass diese Mannschaft noch keine wirkliche Mannschaft ist.
Man hatte ja eigentlich so das Gefühl in den letzten Jahren, es hat wunderbar funktioniert, auch dieses Zusammenspiel mit der Ligamannschaft. Ne? Also erinnern wir uns mal an Colin Kleine-Bekel zum Beispiel, wo das ganz klar dieser Weg ja war, ihn zu holen aus der A-Jugend von Dortmund, dann in der U23 eben zu entwickeln, um ihn zu den Profis zu geben. Man hat immer mal wieder Spieler auch gehabt, die regelmäßig in der zweiten gespielt haben. Denk an Lasse Rosenbohm zum Beispiel. Das ist ja auch weniger geworden jetzt, ne?
Absolut. Letztes Jahr war es so, dass sowohl Lasse Rosenbohm als auch Jonas Sterner, Niklas Niehoff, auch Lukas Wolf, der zu Saisonbeginn noch bei den Profis angesiedelt war, Aurel Wagbe, unten regelmäßig gute Leistungen gezeigt haben und die Mannschaft natürlich qualitativ durch das Training bei den Profis verstärkt haben. Das ist in dieser Saison deutlich weniger geworden, liegt allerdings auch daran, dass die Spieler, die wohlmöglich dafür in Frage kämen, bei Marcel Rapp derartig performen, dass Marcel Rapp auf sie nicht verzichten kann. Wenn wir da Gashwill oder Andu Kelati oder Phil Harris eben halt in Betracht ziehen, dann sind diese Spieler eben halt an Wochenenden selten im Doppeleinsatz möglich. Mhm. Also dementsprechend fällt diese Möglichkeit für den neuen Trainer Willi Weiße, das muss man ja auch sagen, der erst seit Anfang der Saison im Amt ist, entsprechend auch relativ wenig mit der jetzigen Kaderplanung hat, einfach weg. Also das wird deutlich schwieriger, die zu ersetzen. Man muss eben halt sagen, dass es eine sehr junge Truppe ist, die komplett neu zusammengewürfelt ist und dementsprechend da sicherlich strukturelle Fehler in der Kaderplanung gemacht worden sind.
Wobei es ja überraschend ist, dass der Anfang der Saison eigentlich relativ brauchbar war, ne? Und man hätte ja denken können, dass vielleicht am Anfang der Saison da größere Probleme auftreten. Die sind aber jetzt nach dieser Saisonphase jetzt, wo schon diverse Spiele absolviert worden sind, dass da jetzt dieser Ergebniseinbruch kommt. Das ist ja doch irgendwie, eigentlich sollten die doch jetzt miteinander ein bisschen eingespielter sein, würde ich jetzt mal so aus der Distanz mutmaßen.
Ja, es gab trotzdem sehr viele personelle Wechsel immer noch. Viele Spieler sind aus Verletzungen gekommen, erst später einsatzfähig gewesen. Spieler wie Kahn sind erst im September oder zum September hingekommen. Die Spiele, die sie jetzt verloren haben, haben sie in der Hinrunde allerdings auch zu Teilen verloren, die jetzt gespielt worden sind. Also jetzt kommt Jadelo, ein Abstiegskandidat wie Holstein, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat man eine Hinrunde verloren. Man hat gegen den Bremer SV auch nicht gepunktet. Jetzt hat man verloren. Das sind natürlich Schwierigkeiten, die sie dieses Jahr haben, Ergebnisse mit Leistung mit Ergebnissen zu unterfüttern. Mm-hmm.
Und Willi Weiße kam aus Dresden von der U19, war aber auch Ende der letzten Saison, glaube ich, als Co-Trainer bei der Ligamannschaft im Einsatz. Ist für den natürlich auch nicht leicht, ne? So herzukommen und wie du sagst, Kaderplanung dann auch relativ spät alles passiert.
Genau, also der Kader hat natürlich 15 Spieler verloren vor der Saison. Wurde nicht gleich vollwertig aufgefüllt, sondern er musste gerade die Vorbereitung mit recht wenigem Personal bestreiten, zumal dann auch noch Spieler aus dem U23-Kader den Profikader auffüllen mussten. Trikulja, Hack reiste sogar nachher nach ins Trainingslager. Sprich, diese Spieler standen dann auch in der eigenen konkreten Spielvorbereitung gar nicht da. Taktisch konnte schwer trainiert werden, Automatismen konnten nicht eingeübt werden. Also Willi Weiß hat sicherlich kein einfaches Amt angetreten, denn er hat ja nicht die Mannschaft übernommen, die im letzten Jahr als U23 fungierte. Und das sind sicherlich strukturelle Fehler, die da in der Kaderplanung vorgenommen worden sind, die man Willi Weiße nicht zwingend anheften kann.
Nun ist das ja auch nicht die einzige personelle Veränderung. Also diese 15 Spieler hast du angesprochen. Mit Sebastian Gunkel ist der Trainer gegangen im Sommer. Gleiches gilt übrigens für Fabian Raue, den Trainer der U19. Jetzt vor ein paar Wochen hatten wir es. Der sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Finn Jentsch, ist zu Werder Bremen gegangen. Der organisatorische Leiter Maximilian Hess geht zum Jahresende. Mit Frank Spitzer ist auch der Scout für den Nachwuchsbereich weg. Der wird zum 1.12. sportlicher Leiter bei Eintracht Norderstedt, also Regionalliga-Konkurrenz. Ist das eine normale Fluktuation in so einem NLZ oder ist da irgendwas anderes
am Gange? Nein, eine normale Fluktuation ist das sicherlich nicht. Holstein sagt ja gerne, ein Ausbildungsverein zu sein, auch für die Trainer. Letztlich sind aber ja nicht alle Wechsel aufgrund von anderen Angeboten erstmal zustande gekommen, sondern es wurde nach anderen Angeboten geguckt, weil vielleicht bei Holstein einiges im Argen liegt im Nachwuchsbereich. Und das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, schon länger anhält und sich ja auch nicht nur auf die U23 erstreckt, sondern auch auf die U17 und U19, die sicherlich nicht die Ergebnisse liefern, sowohl auf dem Platz als auch in der individuellen Entwicklung, die man sich vorstellt.
Hm. U19 muss man dazu sagen, in der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga, also ehemaligen Bundesliga kann man sagen, oder so eine Art Bundesliga-Qualifikation jetzt ja in der im ersten Schritt, da gibt es 8 Gruppen zu je 8 Teams. Staffel B spielt Holstein auch letzter. Und unter den besser platzierten, unter anderem mit Hansa Rostock, Nachwuchs eines Drittligisten, und Berliner AK, Nachwuchs eines Viertligisten ohne Nachwuchsleistungszentrum sogar.
Ja, und man hat 8 Punkte nach, glaube ich, 11 Spielen. Das ist besorgniserregend. Also man konkurriert dann wirklich nicht mit den Mannschaften, mit denen man sich messen möchte, sondern man schwimmt weit den Zielen hinterher. Ich glaube kaum, dass man auf diese Art und Weise viele Talente in den Herrenbereich bringen kann. Auch das hat sich in den letzten Jahren ja immer wieder gezeigt, dass da in der Entwicklung im Nachwuchsleistungszentrum deutliche Mängel sind. Hm. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, wie viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich, die man selbst entwickelt hat, hat man denn überhaupt in den Herren- respektive in den Profibereich gebracht? Die Fälle, die eigentlich jetzt hochgehalten werden, wie Colin Kleine-Bekel, kam erst in die U23 zu Holstein Kiel. Philipp Sander und Hauke Wahl sind auch keine Produkte des eigenen Nachwuchsleistungszentrums, sondern sind in der U19 zu Holstein gewechselt für das zweite Jahr. Sprich, sie haben ein Jahr Nachwuchs bei Holstein gespielt. Philipp Sander hat seine Entwicklung im Herrenbereich zu großen Teilen beim SC Verl genommen, um später bei Holstein mit Profis zu glänzen. Also die Top-Talente verlassen Holstein eigentlich schon in dem Bereich, wo es interessant wird. Hm. Und diesen Weggang kann man nicht auffedern in den letzten Jahren. Auch jetzt hat mit Luka Tonjic wieder der beste A-Jugendspieler Holstein verlassen und ist nicht in Herrenbereich gewechselt.
Nun wird das ja durch einen Abstieg der zweiten in die Oberliga ja noch extrem schwieriger, ne? Also dieser Kieler Weg, viel beschworen, sagt ja, dass man eben Spieler mit Potenzial holt, die aber vielleicht noch ein bisschen Zeit für einen Durchbruch eben im Profifußball-Herrenbereich irgendwie brauchen. Und es ist ja immer auch das Argument, dass du sowohl in der Ligamannschaft, aber halt auch in der zweiten dann vielleicht über Spielminuten und viel Spielen und so dann eben diesen Schritt machen kannst. Wenn jetzt die zweite dann in der Oberliga spielt, ist das ja als Unterbau für einen Bundesligisten oder im Falle eines Abstiegs dann womöglich sogar auch für einen Zweitligisten ja eigentlich zu wenig, ne?
Aus beiden Richtungen. Sowohl was die Spieler, die für den Profikader verpflichtet werden, gilt, aber auch für die A-Jugendspieler, die sicherlich höhere Ansprüche haben, als in ihrem ersten Herrenjahr Oberliga zu spielen. Da gibt es sicherlich auf beiden Seiten Probleme. Also ich glaube, man wird keinen talentierten Nachwuchsspieler aus einem anderen Verein verpflichten können, wenn man die Perspektive Oberliga bietet. Und das Gleiche gilt halt für die A-Junioren, die dann sicherlich auch Richtung Hamburg oder wo abwandern würden, wo sie zumindest auf einem adäquaten Niveau spielen.
U23 ist auch immer noch das Auffangbecken, wenn man von oben guckt, für Profis aus der Bundesliga oder zweiten Liga, die möglicherweise aus einer Verletzung kommen oder Formen suchen und da zumindest in der Regionalliga zumindest ein durchaus adäquates Spielniveau geboten bekommen und sich wieder in Shape zu bringen sozusagen. Mhm. Also das ist aus diversen Gründen wirklich sehr wichtig und man sieht es ja auch in der Bundesliga insgesamt, da war ja zwischenzeitlich, hatten ja nahezu alle Mannschaften ihre U23 abgemeldet irgendwo, ne, aus Kostengründen oder weil man das nicht, und haben die dann lieber verliehen, die Spieler. Mittlerweile gibt es aber deutliche Tendenzen, sich wieder eine eigene Ausbildungsmannschaft leisten zu wollen, aus den eben genannten Gründen. Ne? Hm. Und gerade für Vereine, die vielleicht jetzt nicht so finanziell auf Rosen gebettet sind, ist das natürlich eine Möglichkeit, irgendwelche exorbitanten Transferausgaben ein bisschen umschiffen zu können.
Bestes Beispiel ist da sicherlich aktuell Kurt Kahn, dem eine große Zukunft vorausgesagt worden ist, der dann etwas stagnierte und jetzt hofft bei Holstein womöglich über den zweiten Bildungsweg, sprich U23-Team, sich wieder für Profimannschaften in den Fokus zu schieben. Und Holstein hatte ja auch vor 2 Jahren, vielleicht vor 3 Jahren, den Transfer mit Lenny Borges gemacht, der einstmals aus der HSV-Jugend für eine Millionensumme zum AC Mailand wechselte, da in den Corona-Saisons nicht auf die Füße kam, bei Holstein eine Bewährungschance bekam, sie auch nahezu nutzen konnte, bis er sich dann wieder schwer verletzte und jetzt seine Karriere auch immer in Brach liegt. Aber das sind natürlich die Leute, die man als Holstein Kiel normalerweise nie kriegen würde, wenn sie nicht eine Regionalliga-Truppe hätten, um da den zweiten Bildungsweg anzubieten.
Genau so ist es.
Das heißt also, es ist eminent wichtig, das Ruder da rumzureißen, ne? Um die Regionalliga zu halten, um diese Durchlässigkeit auch zu haben und den Abstand nicht zu groß werden zu lassen.
Ohne Frage. Also die U23 ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die Holstein einen Mehrwert bietet, wenn man junge Talente, die vielleicht sowohl für die erste oder zweite Liga, je nachdem, wo man dann nächstes Jahr spielt, vielleicht noch nicht grundsätzlich geeignet sind, aber wo man viel Potenzial sieht und wo man ihnen Spielpraxis verschaffen kann und gleichzeitig bei den Profis mit trainieren lassen kann. Also das ist ja meistens den Weg, den sie einschlagen. Training bei den Profis, Spielpraxis in der U23.
Und dann switcht es manchmal. Na, dass man dann über diese wechselseitigen Beziehungen dann endgültig zu den Profis aufsteigt. Das ist ja immer, die Durchlässigkeit war ja in der Vergangenheit durchaus gegeben, haben wir genügend Beispiele jetzt gebracht und das ist ja auch, das macht ja alles Sinn irgendwo. Ne?
Ja. Es wurde auch tatsächlich gute Arbeit in der U23 geleistet, wenn man sich sieht, wer jetzt Holstein dieses Jahr alles verlassen hat, aus dem U23-Bereich. Das hat dann vielleicht nicht für Holsteins Erstligamannschaft gereicht, aber ein Lelle spielt in Dortmund dritte Liga, Fehle und Lukas Wolf spielen beide in Sandhausen um den Aufstieg in die zweite Liga.
Und spielen auch.
Spielen auch. Mhm. In der Vergangenheit waren es Stöcker und Kulis. Kulis ist Stammspieler bei Preußen Münster in der zweiten Liga. Michel Stöcker macht 38 Spiele für Verl in der dritten Liga und ist brauchbar. Also die Spieler wissen schon, was ihnen eine U23 bei Holstein an Perspektive bieten könnte. Und sollte Holstein diese Perspektive verlieren, wird man Spieler von dem Niveau sicherlich nicht hier kriegen. Und man muss ja, es sind ja in diesem Bereich immer Wetten. Schafft es ein Spieler nicht nur fußballerisch, sondern auch von der mentalen Komponente, sich für den Profibereich zu qualifizieren, das weiß man vorab ja meistens nicht in dem Alter. Man kann Anlagen bewerten, aber ob der Sprung letztlich gelingt, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Aber wenn man die Spieler eben halt gar nicht erst verpflichten kann, wird man diese Wetten bei Holstein Kiel nicht so häufig platzieren können.
Ja, und das ist natürlich wäre umso bedauerlicher, weil spätestens nach der Nummer mit Colin Kleine-Bekel bei vielen Beratern und Spielern selbstverständlich auch die Türen sich geöffnet haben, weil so eine Nummer sich freiwillig von der Dortmunder A-Jugend als Vizekapitän oder Kapitän sogar als deutscher Meister verabschiedet und dann in eine zweite Mannschaft von Holstein Kiel geht, da hat sich ja jeder erstmal gefragt, warum hat Dortmund den nicht behalten und wieso geht der jetzt zu Holstein Kiel, denn jetzt bei der Mannschaft auf Regionalliga-Niveau. Klar, abgesprochener Plan, dass der jetzt so aufgegangen ist bis zu Collins schwerer Knieverletzung, das konnte man natürlich so nicht jetzt prognostizieren, da bin ich schon bei dir, aber diese das ist der Türöffner für alle weiteren. Deshalb ist diese U23 auch aus diverser Sicht irgendwie wirklich von großer Bedeutung.
Wenn du sagst, es sind jetzt strukturelle Fehler gemacht worden, also vor allen Dingen in der Kaderplanung oder vielleicht auch in der Gesamtplanung, es ist ja dann nicht nur der Kader der U23, sondern so ein bisschen ja auch so eine erweiterte NLZ-Planung, wo die U23 ja die Speerspitze sozusagen von ist. Was sind jetzt die Stellschrauben, an denen da gedreht werden muss?
Ich glaube, es bedarf da eines gewissen Konzeptes, was verfolgt werden muss, was auch gelebt werden muss, von der Spitze weg. Und ich glaube, da sind aktuell große Mängel vorhanden, dass da nicht alle Ideen gehört werden, die aus den einzelnen Mannschaften kommen. Ich glaube, dass es sehr schwer im Moment ist, da einen Konsens bei Holstein im Nachwuchsbereich zu haben. Da sind Entscheidungen, die nicht immer nachvollziehbar sind, sei es Trainerentscheidungen, aber du hast es vorhin angesprochen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Spitzenpersonal Holstein verlässt. Man kann das immer schön verkaufen. Man kann sagen, der eine wechselt dahin, der andere geht da in den Profibereich, das hört sich erstmal gut an. Aber warum schafft Holstein es nicht, für diese Person weiter interessant zu bleiben? Das muss man sich, glaube ich, einfach mal fragen.
Ist das ein wirtschaftliches Problem dann oder eher ein, sind das die Grundkonzeption fehlt vielleicht ein bisschen oder so? Ist das eher ein ideologisches Problem?
Sowohl als auch. Also einmal geht es natürlich darum, dass sich immer gern dahinter versteckt wird, dass es bei Holstein im Nachwuchsbereich um individuelle Entwicklung von Spielern geht. Dann wären wir wieder bei dem Punkt, wer entwickelt sich im Holstein NLZ, die U23 erstmal ausgeklammert, weil in der U23 doch häufig Spieler spielen, die von extern kommen. Wer entwickelt sich da wirklich weiter? Vor 2 Jahren wurde gesagt, wir haben 15 U-Nationalspieler im Nachwuchsbereich. Da frage ich mich, wo sind die? Wenn ich mir jetzt die Nominierungskriterien oder die Nominierungen des DFB angucke, taucht da kaum ein Kieler Spieler auf. Sind das alles Luftschlösser, die da gebaut worden sind? Zählt man zum Beispiel auch reine Lehrgangsnominierungen schon als U-Nationalspieler? Und warum verschwinden diese Spieler, so sie bei Holstein sind, aus dem Fokus des DFBs? Irgendwas scheint da strukturell in der Entwicklung junger Spieler nicht richtig zu stimmen. Man verklausuliert das immer ganz gerne. Letztlich sieht man Entwicklung von Individuen auch immer in den Ergebnissen der gesamten Mannschaft. Und die spiegeln es eben halt auch nicht wider, dass da individuelle Entwicklung stattfindet. Sprich, wäre Holstein erfolgreich, könnte man auch sagen, wahrscheinlich jedes Individuum hat sich gut weiterentwickelt.
Korrekt.
Offensichtlich nicht der Fall. Man sieht auch den Output aus dem U17, U19 Bereichen eben halt für den Herrenbereich, der ist nahezu nicht vorhanden. Jetzt haben wir, glaube ich, 4 Spieler, obwohl der Kader relativ dünn war bei den U23-Spielern, die aus der U19 kommen. Davon sind allerdings zwei Torhüter. Also es sind zwei Feldspieler aus dem eigenen U19-Bereich hochgewachsen. Ich glaube, dass es da sehr weit auseinandergehende Ansätze zwischen Trainern und sportlicher Leitung geht. Also ich glaube, die sportliche Leitung möchte sich immer gern über einzelne Personen brüsten, während, glaube ich, die Trainer gerne individuelle Entwicklung im Gesamtbild einer Mannschaft sehen würden und dementsprechend natürlich dann auch Ergebnisse abliefern könnten.
Also, ein bisschen Reibung wahrscheinlich im NLZ auch. Etwas ist faul im Starte. Holstein-Nachwuchs ein bisschen.
Aber wir sind ja positiv. Reibung kann ja auch Energie erzeugen.
Genau, so sieht's aus.
Deshalb hoffen wir doch mal, dass sich da zumindest was die tabellarische Situation, was die Ergebnisse anbelangt, sich da zügig das Blatt wendet.
Ja,
die Gründe haben wir aufgezählt.
Genau, viel Zeit bleibt allerdings nicht. Es sind nur noch 15 Spieltage, davon noch drei vor der Winterpause. Mhm. Stellschrauben müssen schnell gestellt werden.
Und man muss auch sagen, also jetzt kommt zwar Jeddelo, aber danach parallel zum Nordduell Holstein gegen St. Pauli in der Bundesliga das kleine Derby womöglich, zumindest angesetzt noch, Lübeck gegen Holstein. Also das kommt auch noch, was ja für den Kopf auch nochmal vielleicht eine entscheidende Wirkung haben kann. Ne? Also es gab da so ein paar der Vorverkauf wurde jetzt, glaube ich, ausgesetzt und so. Also man weiß noch nicht so genau, wie das vonstatten geht. Aber es ist da zumindest angesetzt parallel.
Und dann kommt noch der Spitzenreiter mit Havelse.
Und dann kommt Havelse. Ja, also das wird dieses Jahr noch höchst interessant, was da passiert. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das für die Entwicklung des gesamten Profifußballs bei Holstein essentiell wichtig ist, dass da die Lücke nicht zu weit auseinander geht zwischen der ersten Mannschaft und dem Rest. Und dass eben diese Durchlässigkeit gewährleistet werden muss. Und offenbar braucht es dafür noch ein bisschen Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum. Insofern hoffen wir, dass es schnell besser wird.
Ja, das kann ich mich nur anschließen.
Das bleibt bei uns. Und dann switchen wir mal um und gucken dann tatsächlich mal auf die erste Mannschaft, die in der Bundesliga unterwegs ist, nach der Länderspielpause jetzt am Sonntag, gefordert zu Hause gegen Mainz 05. Wir sagen es immer wieder, diese Einordnung, die ja auch gemacht worden ist am Anfang der Saison, so schwere Brocken und dann vielleicht so Vereine, mit denen man sich auf Augenhöhe sieht, da könnte man sich bei Mainz auch schnell vergucken, wenn man das mal so sieht.
Aber hallo, obwohl Holstein ist zu Hause gegen Mainz definitiv ungeschlagen, ne? Oh. Ja, ja, es gab allerdings auch erst ein Spiel. 21.12. 2011 ist schon ein bisschen zurück oder sowas, aber 2-0 im Achtelfinale DFB-Pokal, Eigentor Anthony Uccia nach Siedschlag, Freistoßflanke und das 2-0, ein wunderbar abgerutschter Volleyschuss mit links von Steve Miller, 10.649 Zuschauer in der ausverkauften Holstein-Arena ohne Osttribüne und freie Sicht aufs Hochhaus,
stimmt.
Ein Matschboden, weil es keinen Hybridrasen gab, also das war, und an der Mainzer Seitenlinie, muss man sich auch mal dran erinnern, Thomas Tuchel.
Huha.
Ja. Huha. Inwieweit diese Niederlage jetzt einen weiteren Werdegang befeuert hat oder sowas, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist sicherlich ein Meilenstein gewesen.
Definitiv. Ich weiß nicht, ob man sich in Mainz noch so lebhaft daran erinnert, an dieses Spiel.
Ja, eher
vielleicht.
Wohl nicht.
Man weiß es nicht. Mhm. Gibt noch schöne T-Shirts von damals.
Ja, ja, ich habe eins aus dem Kleiderschrank geholt. Steht dann schön auf der Rückseite drauf, blau mit weiß logischerweise, denn Pokal da, Vorderseite steht Mainz. Der Pokal, das ist damit gemeint auf der Rückseite.
Also Mainz mit S, muss
ja,
man
ja,
sagen.
Ja, genau.
Dann in dem Fall mit E, mit E und S, M-E-I-N-S, Mainz.
Auf der Rückseite so ein Narrenfigur, auch mit Pokal soll das, glaube ich, sein. Und dann steht da Mainz 0 und 5 Kiel. Also so ein kleines Wortspiel.
Herrlich.
Also wunderbar. Ich zieh das aber Sonntag nicht an.
Nee.
So weit geht es dann doch nicht.
Ich dachte eigentlich. Ich dachte, dass das sehr viel zu sehen sein wird vielleicht. Es werden ja mehrere Leute noch im Schrank haben, hoffe ich. Und hatte ich eigentlich gehofft, dass das Mainzer Fasnachtstrikot auf der Gegenseite steht, was ja angelehnt ist an dieses Hemd von so einem Gildenkönig da irgendwie, habe ich gelesen. Ich kenne mich mit Karneval nicht so aus.
Ich auch nicht.
Sieht auf jeden Fall, sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich.
Ja.
Jetzt vielleicht wirklich für den Anlass, ne? Ja. Sehr bunt mit so Karos drauf, wurde präsentiert, habe ich gesehen. Aber
boah, wenn das ja unter Flutlicht reflektiert, ich glaube, dann hast du als Gegner ein echtes Problem.
Ich glaube, das ist auch bei der TV-Übertragung nicht erlaubt. Sowas. Also kommt Mainz mit einem 3:1 gegen Borussia Dortmund vor der Länderspielpause im Gepäck nach Kiel, aber ohne Fasnachtstrikot.
Ja, aber dafür mit zwei Siegen und zwei Unentschieden und null Niederlagen in fremden Gefilden, ne? Das ist auch mal nur mal so als kleines Richtmaß irgendwo, was da für eine Mannschaft auf Holstein zustrebt dann, ne? Mit logischerweise Robin Zentner mit Kieler Vergangenheit im Tor und Jae-Sung Lee, brauchen wir auch nicht groß wieder zu erwähnen, wissen wir alle, gerade allerdings dann wie auch in Kiel bekannt, mit den Strapazen der WM-Qualifikationsreisen im Gepäck, ne? In Kuwait haben sie, glaube ich, gespielt.
In Kuwait und in Jordanien gestern, gegen Palästina.
Ja, genau. Aber da steckt Jae-Sung Lee bekanntermaßen ja weg. Das haben wir in Kiel ja auch erlebt. Und das sind ja nicht mal die ganz großen Interkontinentalflüge nach Asien oder sowas. Von daher darf sich Holstein auf einiges gefasst machen. Mhm. Johnny Burkhardt im Sturm, Jungnationalspieler. Das ist schon eine gute Truppe. Da sollte man sich jetzt wirklich nicht irgendwie selbst täuschen.
Und die mit, es klingt immer despektierlich, aber es ist eigentlich sehr anerkennend gemeint, mit einfachen Mitteln zum Erfolg kommt. Also es ist ja wirklich, es ist kein, wo du Thomas Tuchel sagst, muss ich ein bisschen schmunzeln, der ja immer so als Laptop-Trainer und mit so ganz viel Komplexität und so weiter. Jetzt unter dem neuen Trainer Bo Henriksen, unter Trainer Bo Henriksen, ist das relativ einfach. Also es ist defensiv sehr mannorientiert und es ist offensiv oft mit Fokus auf den zweiten Ball, ne? Also hin und wieder auch langer Schlag an oder hinter die Kette und dann volle Kanone auf den zweiten Ball und auch gerne auf Standards und Umschaltmomente setzen. Also das ist jetzt kein hochkomplexes, undurchdringbares Fußballkonstrukt. Das ist auf den Punkt, ne? Also
mit ganz viel Leidenschaft verbunden. Ja.
Genau.
Es ist immer noch der Hauch von Kloppo am ausgedienten Bruchwegstadion, ne? Da spielen sie jetzt nicht mehr, aber das ist immer noch so. Und Heavy Metal in allen Bereichen, ne? Gib ihm die Kante.
Ja.
Ne? Und dann ab und zu natürlich auch nochmal eine schöne Kombination, ne? Und zum 100. Mal von Mainz lernen heißt Abstiegskampf lernen, ne? 2020/21 die Saison in der Winterpause nach der Hinrunde 7 Punkte. 7. In Worten 7. Am Ende der Saison 39, 3-9. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Wie sowas geht. Und das daran an solchen, das ist natürlich fast schon ein Wunder, ne? Aber daran muss sich Holstein natürlich auch klammern an solchen Zahlen, weil es zeigt, da geht noch was, ne? Selbst wenn man jetzt bis Weihnachten noch nicht zweistellig in der Punktzahl ist, es geht immer noch was, ne? Ob das dann letztendlich funktioniert, Mainz hat natürlich auch eine andere Historie, mehr Bundesliga-Erfahrung und so weiter und so weiter. Trotzdem, diese Zahlen, finde ich, müssen in die Köpfe reingebrannt werden, weil das müsste eigentlich Auftrieb geben, ne?
Das ist tatsächlich, meinst du, ein bisschen Phänomen, ne? Also das ist, kenn das so aus der Tipprunde, Bundesliga-Tipprunde, so vor der Saison, wo man dann bei diesen Bonustipps ja auch tippt, wer steigt ab, ne? Welche drei Mannschaften landen da am Ende ganz hinten? Und viele, das weiß ich auch so aus Gesprächen darüber, viele sind immer genau, ach, dieses Jahr, also jetzt sind sie wirklich dran sozusagen. Ne? Dieses Jahr schaffen sie es nicht. Die letzten Jahre immer wieder geschafft, dieses Jahr schaffen sie es nicht. Da werden sie es ganz schwer haben. Und am Ende des Jahres guckst du wieder auf die Tabelle und denkst, haben sie wieder geschafft. Haben sie wieder ihre Bundesliga-Existenz gesichert. Und glauben ja auch offensichtlich zu jedem Zeitpunkt der Saison dran. Ne? Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also egal, wie es dann aussieht, man hört das ja immer, man darf nicht auf die Tabelle gucken und so weiter, kommt es ja gar nicht umhin. Mhm. Und trotzdem scheint es bei denen, du hattest es geschrieben, bei Robin Zentner, so
genau,
Resilienz zu geben, einfach immer dran zu glauben. Ne?
So ist es.
Dann hat man jetzt auch zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade der Name des Kollegen nicht ein, Stefan Bell, im Kicker-Interview auch gesagt, so das Bayern-Spiel war so der Moment, da hat man sich halt nochmal hingesetzt, nochmal Sinne geschärft, nochmal gesagt, so jetzt, ne, jetzt wirklich. Und irgendwie, egal was du vorher an Nackenschlägen kassiert hast, einfach das zu behalten, bei sich zu bleiben, weiterzumachen und dann.
Ja, das ist, Robin hat mir erzählt, ich habe ihn gefragt, nach dem, wie man so ein Wunder hinbekommt, da, das erwähnt er aus der Saison 2020, 2021. Das klingt natürlich im ersten Moment irgendwie ein bisschen platt. Es muss Ruhe im Umfeld, im Verein sein, das hilft extrem. Und dann eben immer an sich glauben, ne? Hart arbeiten sowieso oder sagt man an sich glauben, ne? Das, aber genau das ist das Erfolgsrezept, ne? Wenn man an eine gewisse Qualität auf den Rasen bringt an Spielern, dann ist immer an sich glauben und du brauchst die richtigen Einflüsse von draußen, von der Trainerbank und alles drum und dran. Und dann passiert sowas auf einmal.
Und sie können im Verletzungsfall auch immer wieder auf Nachwuchsspieler zurückgreifen. Das wäre das Thema, was wir mit Holstein besprochen haben.
Genau.
Da ist der Output riesig, den Mainz bringt.
Ja, exakt. Exakt. Und wie in Freiburg, das andere Beispiel, wo überragende Nachwuchsarbeit geleistet wird. Und immer aus, natürlich auch aus ökonomischen Gründen, weil dann muss ich eben, wenn ich meine Ansprüche so darstelle, wie jetzt meinetwegen Mainz 05, das heißt also Klassenerhalt, mal vielleicht, wenn es eine Saison super läuft, Platz 7 oder 6, vielleicht mal an den europäischen Plätzen mal ranschnuppern, aber im Grunde immer erstmal seriös Klassenerhalt, dann ist diese Nummer mit dem eigenen Nachwuchs und zum Beispiel die Mainzer Torwartschule ist deutschlandweit gerühmt, ne? Der Output ist groß, wie man bei Robin Zentner alleine schon sieht, aber da waren immer noch andere Kollegen auch in der Melange mit drin, die aus den eigenen Reihen kamen. Und also da muss man wirklich Chapeau sagen. Aber wie gesagt, es ist ja alles möglich, ne? Am Sonntag. Wir wollen jetzt ja nicht hier Mainz als Champions League-Sieger verkaufen. Das ist ja auch Blödsinn. Wir haben natürlich
es
auch.
Es bleibt ja auch, es ist so ein Spiel so, das als Heimspiel.
Ja.
Das ist ein Spiel, in dem man eigentlich schon fast mal punkten muss, da auch dann die Kluft nicht größer werden zu lassen. Denn auch wenn Mainz jetzt Zehnter ist und nach einem 3-1 gerade Dortmund geschlagen hat, sind die ja nicht weit weg. Allzu weit weg. Ne? Also die sind jetzt keine 12 Punkte vor Holstein auf dem Platz 10. Ne? Also.
Aber die Kluft zu, da ist schon einigermaßen groß, da darf man sich jetzt auch nichts vormachen, irgendwo, auch wenn das der Punktabstand nicht einholbar ist, aber das ist ja für den 10. Spieltag, es wird sich jetzt langsam die Spreu vom Weizen trennen und es braucht bei Holstein mutmaßlich dann doch irgendwann mal so eine Miniserie von 3 Spielen ohne Niederlage mit 2 Siegen, so könnte man sich das vielleicht vorstellen, dann wäre das auch wirklich der Rettungsanker wieder in greifbarer Nähe und das würde natürlich alle erfreuen, aber das wissen wir sowieso und von daher braucht man das auch nicht immer wieder zu erwähnen, da ist jedes Spiel geht's wieder von vorne los und jedes Spiel geht es wieder darum, die Punkte einzusammeln, da muss man sich ja nichts vormachen.
Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, so Mainz, Leipzig, St. Pauli.
Ja.
Als Dreiklang.
Ja. Ne? Dreiklang ist gut. Ja.
Muss man gucken, wo es am meisten gongt. Aber das, du sagst ja, irgendwann muss es kommen. Ja. Wir gehen auf die Weihnachtspause zu mit großen Schritten.
Weihnachtspause ist nicht gleich Hinrundenende.
Richtig.
Ne? Das ist immer mal klar. Da kommen im Januar dann gleich nochmal 2 Spiele.
Trotzdem ist es ja für den Kopf so eine kleine Zensur. Zensur, die kommt dann auch.
Ja,
Zäsur meine ich natürlich. Zensuren verteilen wir dann schon noch rechtzeitig. Aber eine Zäsur, weil da ist zwar jetzt deutlich weniger Pause, als das die letzten Jahre war. Aber es ist ja einfach Pause, Feiertage, runterkommen, Einschnitt. Ne? Es wird ein paar Wochen nicht gespielt und dann macht das schon was, der Status quo jetzt gerade ist.
Na klar. Pause ist übrigens auch ein gutes Stichwort, ne? Für etwas, was mich ein bisschen irritiert hat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die Länderspielpause. Da steht dann am Montag bei der einzigen öffentlichen Trainingseinheit der Störche. Das macht ja auch Sinn vor dem Sonntag, dann, dass auch Journalisten dann da nicht mehr zugucken dürfen. Das ist schon gut irgendwo. Die Distanz zum Spiel muss größer werden, damit, ist egal. Aber in dieser, nach der Trainingseinheit kommt dann der Kapitän Louis Holtby, den ich wirklich sehr schätze wegen seiner professionellen Einstellung. wegen seiner Leidenschaft, wie er die Situation beschreibt, wie er versucht, vor zwei Wochen war es oder sowas, ein Appell oder drei Wochen, alle müssen zueinander stehen und da darf kein Stück Papier zwischenpassen und so weiter und damit natürlich auch die Fans mit meint, logischerweise. Alles genau, wie man es eigentlich machen muss, ist immer einer der ersten beim Training, geht an freien Tagen ins Gym, da ins Vereinseigene und so weiter, mit seinem mittlerweile fortgeschrittenen Alter macht er das wirklich bewusst und gut und dann steht auf einmal dieser Luis Holtby, der Mannschaftskapitän der Störche, das Flaggschiff und erzählt, dass er die freien Tage übers Wochenende, vier glaube ich waren es, oder drei, vier, dazu genutzt hat, um mit seiner Familie nach Dubai abzudüsen, in die Sonne, um mal runterzukommen. Oh, habe ich gedacht, ob er sich jetzt mit diesen Sätzen gefallen getan hat. Ich finde das schwierig, aus diversen Gründen. Ne? Also ob man jetzt so eine Flugreise unbedingt für ein paar Tage aus ökologischen Gründen
macht. Nachhaltig ist das sicher nicht.
Also komm, ich bin auch nicht der Gutmensch irgendwo, der sagt, also das darf nicht sein. Also muss jeder für sich selbst entscheiden, gibt gute Gründe, das nicht zu machen. Was mich dabei nur, also was mich wirklich komplett irritiert hat, wovon denn runterkommen? Der Mann war vier Wochen verletzt, hat sich dann wieder mit stringenter Arbeit wieder an den Kader herangeschuftet, ist in Bremen eingewechselt worden und dann sind 14 Tage Länderspielpause, die man für Training, Regeneration, weiteren Aufbau und so weiter wunderbar nutzen kann. Wo muss er jetzt runterkommen? Ich verstehe es nicht. Und ich verstehe es auch nicht, was ist das für ein Bild? Das ist jetzt kein Sozialneid, aber der Appell an den Schulterschluss, gerade mit den Fans, die ihre letzten Groschen zusammenkratzen, um auch auswärts auf der Stehtribüne die Mannschaft anzufeuern. Also dieses Beispiel ist es schwierig für mich. Ich habe es gesagt, ich will auch nicht brandmarken, um Gottes Willen, das steht mir gar nicht zu. Aber es zeigt einfach, wie weit Fußballprofis auch in Kiel von der gesellschaftlichen Realität entfernt sind. Ich finde das, also fand ich krass.
Erwähnung muss allerdings finden, dass er auch gesagt hat, dass er in diesem Dubai-Urlaub aktive Erholung betrieben hat und sich nicht auf die faule Haut gelegt hat.
Das wollte ich damit auch um Gottes Willen nicht zum Ausdruck bringen. Deshalb habe ich ja am Anfang auch gesagt, ich weiß ja, dass er total fleißig ist. Aber ich glaube, das hätte man auch hier machen können oder weiß nicht, irgendwie irgendwo, aber nicht in Dubai.
Mit Sicherheit hätte sich auch hier ein warmes Plätzchen
ergeben. Ja, da kriege ich doch mal gefunden. Von aus irgendwo. Ne?
Auch, das stimmt. Ja, also für drei Tage irgendwo zu fliegen in Urlaub halte ich sowieso für nicht das Richtige, aber ein bisschen, die Tage waren frei, also er hat sich jetzt so nicht zu Schulden kommen lassen, ne?
Chico,
sondern sagen, es ist ja eher eine moralische Komponente sozusagen, wo man dann aber auch sagen muss, dass da vielleicht in dem Moment auch bei einem Spieler wie Luis Holtby der Verein vielleicht dann eine gewisse Richtlinienkompetenz vielleicht besitzen sollte.
Ich weiß nicht, ob das arbeitsrechtlich geht.
Ja, also weiß ich auch nicht.
Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich und ich will das auch nicht überhöhen jetzt. Ne? Das ist einfach, was mich komplett irritiert hat, weil ich das von Luis so eher nicht so erwartet hätte. Ne? Und nun ist es so gewesen, wie es ist. Hoffentlich hat er sich gut erholt. Da drücken wir mal ganz fest die Daumen. Die arbeitende Bevölkerung wird sich auch die Woche erholt haben bei ihrer Arbeit eben halt. Ne? Und wird dann am Sonntag sicherlich in bester Lautstärke die Mannschaft wieder anfeuern, ne? Wie es im letzten Heimspiel ja auch gewesen ist.
Ja.
Und da freuen wir uns mal drauf. Richtlinienkompetenz wäre dann auch noch ein weiteres Stichwort, wo ich dann auch vielleicht eine kleine Anmerkung hätte. Also ich fand es ja bemerkenswert, dass St. Pauli und Werder Bremen sich von dieser Maskenplattform X abgeseilt haben. Und mit der Begründung, dass das eben eine Plattform sei, in der nicht genügend drauf geachtet wird, dass Hasstiraden und Rassismus und was nicht alles an schlechten Dingen dieser Welt da nicht besser kontrolliert wird. Fand ich bemerkenswert und wär mal so ein kleiner Tipp in Richtung Holstein-Verantwortliche, vielleicht nicht auf das Generieren von Klickzahlen in erster Linie zu setzen, was vielleicht ein bisschen Kohle bringt, sondern vielleicht auch mal zu zeigen, das ist unsere Haltung Und da stehen wir auch zu und da schließen wir uns diesem Illustrenkreis, der mit, also mir im Moment jedenfalls nur bekannt, aus zwei Clubs besteht, gerne an. Es auch, wäre auch eine Nordallianz, nur mal so, ne? Pauli, Werder und Holstein, ne? Das, ich hätte Geschmäckle, fände ich. Und ein gutes.
Ein gutes in dem Fall.
Aber wir warten ab.
Ich frage mich gerade, wie wir vom Holstein-Nachwuchsleistungszentrum über Mainz hier hingekommen sind.
Das geht ruckzuck. Da muss man einfach nur den Kopf ausschalten und dann, Wurf, gib ihm, ey. Auf die Erzählautobahn.
Ja, oha. Ja. Genau.
Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass am Sonntag da die drei Punkte im Optimalfall in Kiel bleiben und über alle Dinge, die wir sonst so angesprochen haben, gerade U23 oder Nachwuchsleistungszentrum insgesamt, ganz wichtiges Thema, ganz wichtige Komponente in der gesamten Melange bei Holstein. Das sind Denkanstöße, die man vermitteln kann. Wir sind nicht die Führungskräfte dort.
Nein.
Ist auch nicht absehbar, dass wir das werden.
Nein, ganz und gar nicht.
Nein, zumal der aktive Austausch zwischen Profis und U23, glaube ich, in der Vergangenheit gerade sehr gut funktionierte.
Genau.
Also Marcel Rapp ist da ja durchaus ein Trainer, der gewillt war.
Und gewillt ist, ne?
Und gewillt ist. Das wollte ich nicht in Abrede stellen, den Talenten auf diese Art und Weise Spielpraxis zu verschaffen und sie dann auch im Falle von Leistung bei der U23 mit einsetzen, bei den Profis zu belohnen. Also den Weg ist Phil Harris dieses Jahr gegangen, den Weg sind andere gegangen und es hat sich jedes Mal wieder ausgezahlt. Timon Weiner ist ein Paradebeispiel, sich in der U23 lange verdient zu machen, genau. Um dann irgendwann auf seine einmalige Chance bei den Profis zu warten und sie zu nutzen.
Und ja, wirklich auch lange, muss man sagen.
Ja,
ne? Also
ja.
Ein Jahr noch U19, glaube ich, gespielt. Oder ist er direkt, nee, U23, ist direkt aus der U19 von Schalke in die,
genau,
U23, ne?
Genau.
Aber dann seit dem Jahr wirklich da gespielt und ja auch immer gerne in der Regionalliga gespielt. Muss man auch sagen, gilt zum Beispiel auch für jemanden wie Lasse Rosenboom, der spielt sehr gerne in der Regionalliga.
Unbedingt.
Also das hat tatsächlich dann etwas länger gedauert, aber es hat...
Und wird ja auch von Marcel Rapp immer wieder lobend erwähnt, wenn einer der arrivierten Spieler aus einer Verletzung kommt, ja, und dann spielt Praxis in der U23 und wird ja immer gerne gesagt, er ist sich nicht zu schade dafür und das ist auch dann wirklich offensichtlich ehrlich gemeint.
Ja.
Also man kann den Stellenwert dieser Mannschaft für einen Verein wie Holstein Kiel wirklich nicht hoch genug einpreisen. Ne?
Das ist keine Bestrafung, da zu spielen. Armin
Kivovic
hat das auch getan, der,
genau,
fällt ja sogar noch U23-Raster. Und dann wären wir wieder bei dem Punkt, Oberliga könnte den Anstrich einer Bestrafung haben für einen Profispieler.
Ja, das stimmt.
Also hoffen wir, dass es die Regionalliga bleibt. Hoffen weiterhin, dass es die Bundesliga bleibt. Dass es alles so bleibt, wie es ist, weil Bundesliga und Regionalliga sind zwar genauso drei Ligen Abstand wie zweite Liga und Oberliga, aber es ist halt doch was ganz anderes.
Oh, das war gut. Das war ja fast philosophisch.
Ehrlich,
echt. Also wirklich super.
Aphorismus und hier zum
das
Ende.
Das hier am Mittwochvormittag.
Unfassbar. Echt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin jetzt.
Da muss ich den ganzen Tag drüber nachdenken.
Oha. Dann denken wir lieber über Mainz nach.
Ja.
Sonntag 15:30 Heimspiel im Holsteinstadion. Wir sind natürlich mit dabei mit Live-Ticker. Der Standardberichterstattung, natürlich Spielbericht, Statistik mit Noten, Nachspielzeitkommentar, alles, was es Wissenswerte dazu gibt zur Rückkehr von Jason Lee an alte Wirkungsstätte zum 100. Bundesligaspiel.
Ja, right.
Was er wahrscheinlich machen wird. Ne, das gucken wir uns an.
Dann dürfen wir auch klatschen.
Dann dürfen wir, das darf man.
Mhm.
Definitiv. Darf auch laut Lieben,
ja,
glaube ich. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Einmal mehr. Jan Philipp, sehr vielen Dank dir, dass du uns hier verstärkt hast für diese Woche.
Ja, gerne.
Euch da draußen viel Freude am Sonntag hoffentlich. Kommt gut durch die kalte, eklige Woche und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch hoffentlich wieder. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.